Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, der 5. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid.
Und wir haben heute die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Der BVB souverän und Leipzig vermeidet die Krise.
Biathlon im Zeichen von Corona und Pfeifers.
Genau.
Das ist Biathlon im Zeichen von Corona und Pfeifers Olympiatate. Biathlon im Zeichen von Corona und Pfeifers Olympiakritik.
Funky Löcher in Andalusien, die Golf-Challenge-Tour im Saisonendsport. Außerdem gratulieren wir einem kommunistischen Kulträder mit dem Outfit eines 70er-Jahre-Detektivs und wir erinnern an die große Stunde eines alternden Boxers.
Aber vorher schauen wir auf die große Stunde von Fortuna Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier, die uns Anlass zur Frage des Tages bietet und unsere zwei Meinungen in 40 Sekunden fordert. Kastenmeier wurde jetzt vom DFB als fairster Profi ausgezeichnet.
Und zwar, weil er nach der 7:8 Niederlage seiner Fortuna im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Saarbrücken nach dem Spiel so lange auf seinen Saarbrücker Pendant gewartet hatte, bis er dem zum Sieg und zu dessen insgesamt 5 gehaltenen Elfern gratulieren konnte.
Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dem siegreichen Gegner zu gratulieren. Muss man dafür jetzt mit Preisen ausgezeichnet werden?
Ja, das hat mich auch ein bisschen entsetzt. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde das toll und völlig richtig, dass er dem Gegner gratuliert. Was mich viel mehr entsetzt, ist, dass das unter Profis offenbar keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern schon extra betont und offenbar auch prämiert werden muss, wenn das jemand macht. Dass tatsächlich, wie es in der DFB-Begründung heißt, Profimannschaften nach Pokalniederlagen schnell in den Teambus flüchten. Ja, was brechen die sich denn ab, wenn sie sich mal artig gratulieren, bevor sie dann im Bus schmollen? Eigentlich doch nichts. Ich finde das schon irgendwo sehr erschütternd, dass dieses Gebot der Höflichkeit unter Sportlern mittlerweile so missachtet wird, da sollten Profis eigentlich doch mal mit wirklich gutem Beispiel vorangehen.
Ja, da gibt's im Grunde gar nicht viel zu sagen, aber es gibt noch ein bisschen was zu ergänzen, also meine 40 Sekunden, denn ich gehe völlig mit dir und ich muss sagen, ich finde die ebenfalls prämierten Fairplay-Gästen im Amateurbereich und im Jugendbereich viel stärker. Der Amateur Danny Teichfischer wurde zum Beispiel dafür ausgezeichnet, dass er bewusst eine hochkarätige Torchance ausließ und den Ball ins Seitenaus schoss, als er bemerkte, dass der Torhüter verletzt am Boden lag. Und auch von Laura Schmidt, die Juniorin, ziehe ich jedenfalls jetzt mal meinen Hut, denn die ist erst 13 und die hat ihren Pokal als beste Torschützin weitergegeben, weil sie bei der Siegerehrung erfuhr, dass eine Gegenspielerin wegen einer schweren Krankheit vorerst nicht mehr Fußball spielen kann. Bei beiden muss man sagen, das ist wahnsinnig groß. Die haben wirklich Opfer gebracht für ihr Team. Es wurde auf Anerkennung verzichtet. Der persönliche Erfolg wurde hinten angestellt. Die Menschlichkeit war da im Vordergrund und da ziehe ich meinen Hut vor.
Und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht zu diesem Thema mit eurer Meinung an unsere Nummer an die 0331 298 5028 0331 298 5028.
Und auch heute gilt, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt die Sprachnachricht mit Stand jetzt, sagt dann gerne euren Namen, damit wir das Ganze auch zuordnen können. Danke.
Stand jetzt. Aktuell.
Dann gucken wir mit der deutschen Brille auch mal zurück auf den gestrigen Abend in der Champions League. Borussia Dortmund hat sich in Brügge klar mit 3:0 durchgesetzt und Leipzig hat gegen PSG mit 2:1 gewonnen.
Was bedeutet das BVB-Ergebnis für das Duell gegen die Bayern am Samstag?
Ja, also Brügge ist jetzt natürlich kein Maßstab und das kannst du jetzt nicht direkt mit den Bayern vergleichen. Dazu haben die Belgier natürlich auch viel zu große Räume angeboten, aber so ein Sieg auch für Dortmund, ist natürlich wichtig fürs Selbstvertrauen, vor allem, weil sie ihn ohne den verletzten Mats Hummels eingefahren haben. Der war ja zuletzt so der Leistungsträger. Man hat auch diesmal in der Anfangsphase gemerkt, dass er hinten fehlte. Da war dann doch die ein oder andere Unsicherheit in der ja auch sowieso von Ausfällen geplagten Defensive. Aber das konnte Brügge nicht ausnutzen. Dazu waren sie zu limitiert. Und da hat Dortmund ja auch noch eine Offensive.
Ja, allerdings. Und das hat ja ordentlich funktioniert, muss man sagen. Also Hazard versenkte gleich den ersten BVB-Schuss. Haaland stand zweimal da, wo ein Torjäger eben stehen muss. Der Mann ist ein Typ wie ein Baum, aber trotzdem antrittsschnell und schnell im Abschluss. Oh, also man muss ja sagen, da haben sie alles richtig gemacht. Mhm. Kraftschonend haben sie es dann in der zweiten Halbzeit auslaufen lassen. Alles in Ordnung.
Ja, und wenn es jetzt gegen Bayern geht, gut, da müssen sie natürlich dann nochmal ein bisschen drauflegen. Vor allem müssen sie ja mutiger agieren als in den letzten Auftritten gegen die Bayern. Und wie man Bayern ärgern kann, das hat Salzburg ja eigentlich auch bewiesen.
Ja, allerdings, also Salzburg hat das großartig gemacht und ich bin mir sicher, dass die Scouts oder dass die Observer des BVB das natürlich auch sehr genau gesehen haben. 70 Minuten haben Salzburg gezeigt, wie man die Bayern an den Rand einer Niederlage bringen kann. Aggressiv, früh stören, die Bayern gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Klingt natürlich alles relativ einfach, aber die Qualität bei Dortmund ist eben auch größer als bei Salzburg. Also die könnten es schon schaffen, die dürfen sich nur nicht in die Hose machen und vor Ehrfurcht erstarren.
Wenn Lucien Favre sich dann auch mal was traut und nicht wieder, wie im Supercup zum Beispiel, dann Haaland irgendwann runternimmt, weil ihm dann, müssen sie aufpassen. Richtig. Lass uns zu Leipzig gucken. Haben die drohende Krise abgewendet?
Also es war verdammt wichtig für Leipzig und Nagelsmann hat es vorher ja gesagt, wir müssen gegen Paris mindestens mal ein Spiel gewinnen. Es sah lange Zeit erstmal nicht so danach aus, dass das funktionieren könnte und dann haben die das Ding eben auch noch gedreht. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge war das natürlich wichtig, dass sie sich da jetzt auch für die Motivation da wieder rausgezogen haben.
Ja, wenn sie nochmal verloren hätten, dann hätte man wahrscheinlich wirklich sagen können, Krise, weil sie auch in den beiden Spielen zuvor kein eigenes Tor geschossen hatten. Mhm. Und Julian Nagelsmann, der hatte nach der Niederlage gegen Manchester so ein schönes Bild geprägt. Der Erfolg ist eine Treppe, hat er gesagt. Und als man dann eben gegen Manchester verlor, dann habe man auf dieser Treppe einen Schritt zurück, eine Stufe runter gemacht. Und gegen Gladbach war es dann auch nochmal ein Schritt runter, weil man ja auch die Bundesliga-Tabellenführung verlor. Jetzt würde ich sagen, das war dann wieder ein Schritt drauf. Du hast es ja gesagt, sie haben sich zurückgekämpft, nachdem sie zunächst überhaupt nicht stattgefunden hatten, in der ersten Halbzeit eigentlich keine Chance hatten gegen die verletzungsgeplagten Pariser.
Ja, und die haben das für ihre Verhältnisse trotz dieser vielen Verletzungen dann auch ganz ordentlich gemacht und da hat man schon gemerkt, da tun sie sich sehr, sehr schwer. Sie haben aber die Moral gezeigt, sie haben sich wieder zurückgekämpft und sie haben gezeigt, dass sie kämpfen können und dass sie das abgeschüttelt haben oder zumindest abschütteln wollen, was sie da zuvor erlebt haben, also rückwärts die Treppe runtergehen. Und haben gleich mal 2-3 Stufen jetzt auf einmal genommen, denn auch verletzungsgehandicapte Pariser sind dann immer noch schwer zu spielen, muss man sagen. Und das haben sie ordentlich gemacht.
Vor allen Dingen dann, wenn eben jemand wie Upamecano zum Beispiel die Treppe komplett runterfällt mit dem Bock, dann ganz früh das 0-1 durch Di Maria begünstigt und immer wieder weitere Unsicherheiten zeigt. Er hatte ja dann auch den Handelfmeter verschuldet, der ja auch die höhere Führung für Paris hätte bedeuten können und damit dann vielleicht auch eine Vorentscheidung schon herbeigeführt hätte, wenn Gulagi den nicht gehalten hätte. Also der hat seine Mannschaft im Spiel gehalten und der Videoschiedsrichter tat sein Übriges. Zwei Tore von Paris wurden ja dann auch aberkannt wegen einer Abseitsstellung, die aber wirklich richtig war. Also da hat der VAR nichts falsch gemacht. Ja, und dann war es ein Tor von Nkunku, der hat das dann vor der Pause noch ausgleichen können für die Leipziger und dann war es ein Handelfmeter von Forsberg, der dann die Entscheidung gebracht hat. Paris dann noch mit zwei gelb-roten Karten gesegnet. Also die haben dann am Ende sehr, sehr teuer bezahlt. Und für Thomas Tuchel dürfte das dann auch keine so leichte Zeit jetzt wieder geben, der ja sowieso Stress hat mit Sportdirektor Leonardo.
Das ist so herrlich, was er da im Vorfeld gesagt hat. Er hat gesagt, nachdem er im Champions League-Finale stand, dachte er, diese Trainerdiskussion und sowas, das würde wenigstens mal ein paar Wochen lang dann außen vor stehen. Er hat gesagt, das hat gerade 5 Tage gedauert und schon war er wieder im Gerede. Und jetzt ist es natürlich auch so, muss man in der Champions League sagen, United hat verloren. Ja, jetzt ist die Gruppe wieder richtig offen und es sieht wieder richtig gut aus für Leipzig. Und Tuchel ist eigentlich mit seinem Team zum Siegen verdammt. das wird jetzt wirklich eine ganz spannende, enge Sache in dieser Gruppe.
Ja, sind nur Dritter noch, Paris Saint-Germain. 3 Punkte hinter den jeweils mit 6 Punkten ausgestatteten Uniteds und Leipzig. Und in der Dortmund-Gruppe können wir natürlich auch noch ganz schnell sagen, da liegen natürlich die Borussen da in dieser Gruppe F an der Spitze. 6 Punkte vor Lazio mit 5 Punkten. Also das sieht aus deutscher Sicht auch insgesamt sehr, sehr gut aus in der Champions League.
Stand jetzt aktuell.
Die Challenge Tour biegt auf die Saisonzielgerade ein. Der Spanish Swing mit 3 Events und dem Höhepunkt des Challenge Tour Grand Finals startet in dieser Woche. Und wo dieser Start genau über die Bühne geht, das haben uns 2 der deutschen Starter erklärt. Moritz Lampert nämlich und Nikolai von Dellingshausen.
Ich melde mich diese Woche aus Novo Santi Petri. Wir sind hier jetzt für
Andalusia Challenge de España, nennt sich das Turnier.
Das drittletzte und das vorletzte Turnier der Challenge-Saison. Und
ich bin jetzt 2 Wochen hintereinander genau denselben Golfplatz.
So die letzte Möglichkeit fürs Finale zu qualifizieren.
Und das schaffen die Top 45 des Road to Mallorca Rankings. Die reisen dann zum Challenge Tour Grand Final nach Mallorca. Aber vorher müssen diese 2 Wochen in Novo Sancti Petri erstmal gute Ergebnisse bringen. Die müssen erstmal eingefahren werden. Auf was für einem Kurs denn genau?
Savvy by Stairs Design.
Ziemlich tricky zwischendrin.
Wer schon mal einen Platz von ihm gespielt hat, weiß, dass er ab und zu ein bisschen funky Löcher designt.
Also relativ unterschiedliche 9. Die ersten 9 sind einigermaßen breit. Mit vielen Chancen, die man bekommt. Und die 2. 9 sind dann halt mit richtig altem Pinienbestand. Dann viele Löcher, die wo einfach nur Bäume gefühlt im Spiel sind.
Das heißt, es ist auch wichtig, die Höhe und den Shape zu kontrollieren, sowohl vom Tee als auch mit den Eisen.
Wenn hier der Wind drauf steht und der soll jetzt die nächsten Tage mehr werden Richtung Wochenende, dann wird es ein richtig interessanter Wettkampf hier. Das wird auf jeden Fall auch ein guter Test sein.
Die Grüns sind super, relativ weich, aber sehr schnell und sehr treu.
So ein bisschen was von Valderrama, aber nicht so krass wie Valderrama, aber ähnlich.
Neben Nico und Mo nehmen 7 weitere deutsche Golfer das Unternehmen in Andalusien in Angriff. Alexander Knappe, Marcel Schneider, Hurley Long, Heiko Dana, Dominik Voss, Alan John und Marcel Siem sind das. Und vor allem Marcel Siem als Führender der Wertung mit 2 zweiten Plätzen bei seinem Turnierstart steht natürlich unter besonderer Beobachtung. Hurley Long, der hatte ja in dieser Saison bereits ein Turnier gewinnen können. Der ist als Nummer 4 des Rankings Stand jetzt platziert. Nico von Dellingshausen ist aktuell 35. und Mo Lampert rangiert auf Platz 145. Aber er freut sich vor allem, dass er spielen darf.
Auch wenn insgesamt die Situation natürlich nicht die beste ist mit Corona, aber ich bin froh, dass die European Tour und die Challenge Tour es weiterhin schafft, uns Turniere auf den Schedule zu bringen.
Und wann startet Mo ins Turnier?
Am Donnerstag, erste Runde, spiele ich um 10.30 Uhr. Zweite Runde, First Out um 8 Uhr mit Dominik Voss. Da freue ich mich drauf.
Mit Dominik Voss und Kim Koivo geht es für ihn von Loch 1 dann auf die Runde. Etwas mehr Zeit zur Vorbereitung hat Nikolai von Dellingshausen.
Dann geht es am Donnerstag um 13.05 Uhr los. Da freue ich mich schon, die nächsten beiden Wochen hier zu verbringen. Und dann geht es hoffentlich weiter Richtung Grand Final der Challenge Tour nach Mallorca.
Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Die Flightpartner von Nico übrigens Alejandro Del Rey und Alfie Plant. Auf der European Tour, da geht's in dieser Woche auf Zypern weiter. Da wird das Aphrodite Hills Cyprus Showdown 2020 ausgetragen. Und auf der PGA Tour, da rüsten sich die Stars fürs Masters in einer Woche. Zum Teil bei der Houston Open. Mehr dazu gibt's dann am Montag bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch natürlich wieder in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Wenn ein Aufsteiger richtig auftritt, nicht gleich wieder gegen den Abstieg spielt, sondern sich am anderen Ende der Tabelle ansiedelt, ist das schon wirklich top, muss man sagen. So wie der erste FC Saarbrücken. Stand jetzt in der dritten Liga, der hat nämlich die Tabellenspitze erobert, sind die Saarländer nach dem 3:2 im Nachholspiel beim MSV Duisburg, also Tabellenführer, ein Punkt vor Hansa Rostock.
Und unser Flop des Tages ist der Deutschlandcup im Eishockey. Der steht nämlich Corona-bedingt unter überhaupt keinem guten Stern. Erst sagten die Gegner, abgespielt wird jetzt mit Ersatzkandidaten und nur 3 Teams insgesamt, mit Lettland sowie Deutschlands A und dem Olympia-Perspektivteam. Und dann setzte das Virus erst Bundestrainer Söderholm und nun auch noch einen Spieler außer Gefecht, Torhütertalent Mirko Pantkowski nämlich. Der musste nach seiner Corona-Infektion absagen und sich in häusliche Quarantäne begeben.
Geburtstagskind des Tages.
In den 70er Jahren, da betrat ein Fußballtrainer die Weltbühne, der eher ausgesehen hatte wie ein Detektiv einer typischen zeitgenössischen TV-Serie. Jung, schlank, sportlich, er trug lange Haare, tief aufgeknöpfte Hemden, ein dickes Goldkettchen und der rauchte natürlich auch noch Kette.
Und er wurde zur Legende. César Luis Menotti. Und der feiert heute seinen 82. Geburtstag. Also zumindest feiert er ihn offiziell heute. Der 5. November 1938 steht in seiner Geburtsurkunde. Er wurde aber eigentlich bereits am 22. Oktober geboren. Sein Vater hatte aber die Anmeldefrist beim zuständigen Standesamt schlichtweg verschwitzt.
Ja, und da hat er sich einfach ein anderes Datum ausgedacht, um noch in einer Frist zu liegen. Eine von vielen besonderen Anekdoten aus der Vita von Menotti, in der er 1973 den Außenseiter Huracán mit einer revolutionären und offensiven Fußballphilosophie zum argentinischen Meister machte, völlig überraschend, und 1978 dann Argentinien zum WM-Titel führte und mit der U20 Argentiniens ein Jahr später dann auch die WM gewann.
Mit Barca holte er später den Pokal, den Ligapokal und den Supercup, aber trotz Engagements bei über einem Dutzend weiterer Clubs weltweit folgten keine weiteren Meisterschaften. Seinen Ruf als Fußballlegende hat sich El Flaco, der Dürre, auf andere Art und Weise verdient.
Ja, vor allem durch seine schillernde Persönlichkeit. Er ist Arztsohn, heiratet eine Bankierstochter, trotzdem ist er Kommunist und glühender Verehrer von Che Guevara. Er ist ein Weltverbesserer, der sich auch als Kritiker der Militärjunta in Argentinien hervortat. Nach dem WM-Sieg 78 hat er sogar dem Diktator Videla den Handschlag verweigert.
So bekam er in Europa den Ruf eines aktiven Regimekritikers. Allerdings wird seine Opposition von Argentinien als deutlich weniger offensiv gewertet als hierzulande. Aber das zeigt letztlich auch nur die ambivalent, wie er auch als Person gewesen ist und wie er gesehen wurde. Entweder liebt man ihn oder man hasst ihn.
Seine Spieler auf jeden Fall, die gingen für ihn durchs Feuer. Bernd Schuster hätte für ihn getötet, hat er mal gesagt. Und Diego Maradona, der hält und hielt ihn immer für ein Gott. Und Fußballromantiker lieben Menotti für seine Theorie vom linken und rechten Fußball.
Linker Fußball, so seine Idee, vermittelt Lebensfreude, steht für offensives Feuerwerk, während der Rechte nur den Profit diene und den Sieg mit allen nur erdenklichen Mitteln erreichen wollte.
Ja, Menotti hat mal gesagt, ich möchte eine Fußballmannschaft sehen, auf deren Trikot nicht irgendein Firmenname steht, sondern einfach das Wort Nein. Ein Nein zum Geschäft, das den Fußball auffrisst. So formulierte er einmal seinen großen Traum.
Der mit der Moderne wohl leider genauso wenig zu tun hat wie der reflexartige Griff zur Zigarette. Trotzdem, Happy Birthday, César Luis Menotti.
Heute in der Sportgeschichte.
Eigentlich hatten alle gedacht, er hätte seine große Zeit hinter sich. 20 Jahre nach seiner Niederlage beim Rumble in the Jungle gegen Muhammad Ali stieg George Foreman am 5. November 1994 aber doch noch einmal in den Schwergewichtsring zu einem WM-Kampf im biblischen Boxeralter von 45 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen.
Unfassbar. Sein Gegner, der damals unbesiegbar scheinende Weltmeister Michael Moore, der hatte schließlich eine komplett weiße Weste vorzuweisen. 34 Profikämpfe, 34 Siege, 30 davon durch K.O. Und er war auch noch satte 18 Jahre jünger als Foreman.
Aber Foreman hatte sich gut vorbereitet, sogar die Hose vom Rumble in the Jungle, die passte ihm noch und die hat seine Frau ihm nochmal gewaschen und hat er sie auch nochmal wieder angezogen. Außerdem wirkte er zu der Zeit bereits als Priester in Texas und war somit auch sich der göttlichen Hilfe sehr sicher. Er sagte, ich bekam vom Herrgott die Lizenz, ihn zu killen. Doch 9 Runden lang, da hatte Murat zunächst die Nase vorn, er war wendiger, aktiver, fitter.
Ja, aber das gehört auch zur Taktik von Formen, muss man sagen. Er wusste, wenn ich hier eine Chance habe, dann nur durch einen K.O., also per K.O., sonst klappt das nicht. Und so ließ Herr Mora sich erstmal abarbeiten, wartete geduldig auf seinen Moment und der sollte kommen. In der 10. Runde.
Da passte Mura nämlich einen kleinen Moment nicht auf. Foreman setzte den Jab und traf perfekt. Mura verlor für einen Moment die Orientierung und Foremans rechter Haken und ein rechter Cross aufs Kinn von Mura fanden ihr Ziel.
Mura sank zu Boden und hatte erstmals in seiner Karriere einen Kampf verloren. Und Foreman hatte das Unmögliche scheinbar möglich gemacht und wurde ältester Box-Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten.
Stand jetzt. Aktuell.
Die Nordhalbkugel der Erde bereitet sich auf den Corona-Winter vor. Auch der Sport muss sich natürlich auf diesen Winter einstellen und in diesem Fall natürlich der Wintersport. Der Deutsche Skiverband lud am Mittwoch zu einem Medientermin ein, in dem Marc Kirchner, der Bundestrainer, und Benedikt Doll sowie Arndt Peiffer einen Blick auf die Saison vorauswarfen. Der Wettkampfkalender der Biathleten wurde in den letzten Monaten schon stark angepasst. Ende November wird die Incontio-Lahti der Auftakt stattfinden mit einem Einzelrennen und einem Sprint. Dieses Jahr wird die Biathlon-Welt aber häufiger an einem Ort verweilen. So auch zum Auftakt, denn Kontiolahti wird auch in der Woche danach der Austragungsort der nächsten Wettbewerbe sein. Leidtragende sind im Dezember die Orte Österschund und Le Grand Bornand, die durch Kontiolahti und Hochfilzen ersetzt werden. Auch Ruhpolding wird in diesem Winter keinen Weltcup sehen und durch eine zweite Woche in Oberhof ersetzt. Diese Maßnahmen wurden getroffen, um die Gesundheit und die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten und Reiseherausforderungen zu minimieren. Momentan befindet sich das deutsche Biathlon-Team in Oberhof, wo es sich auf die Saison vorbereitet. Marc Kirchner, Bundestrainer der Biathleten, gab Auskunft darüber, wie derzeit die Trainingsintensität aussieht in der ersten Woche des Teil-Lockdowns in Deutschland.
Da wir ja auch eine Individual- und auch meistens zum größten Teil eine Outdoor-Sportart sind, glaube ich, können wir die Dinge, die vorgeschrieben sind, ganz gut einhalten. Und das haben wir das ganze Jahr gemacht und dementsprechend auch gut trainieren können. Und so tun wir es auch jetzt. Entsprechend dieser Vorgaben ist es ja auch so, dass jetzt in der Skihalle jetzt auch nur noch Profimannschaften trainieren dürfen, zum Beispiel, und auch auf den Skiständen. Und ja, es wird sich auch etwas entzerrt und wir vollumfänglich auch unser Programm dementsprechend absolvieren können und auch nicht eingeschränkt sind.
Corona ist natürlich momentan das alles überragende Thema, aber die Biathleten scheint es derzeit in der Vorbereitung nicht zu stören. Benedikt Doll äußerte sich zu seinem Alltag mit Corona derzeit folgendermaßen.
Man kann es ja sowieso nicht ändern, man muss nehmen, wie es kommt. Und ich bin gut am Trainieren, bin jetzt die Tage vermehrt in Oberhof gewesen. Ansonsten habe ich nochmal eine Woche daheim, nochmal den einen oder anderen Feinschliff holen und dann gehen wir ja schon auf Schnee. Und ja, nee, es sieht eigentlich echt gut aus. So langsam kommt das, was man neu umgesetzt hat, kommt so ein bisschen die Routine rein und man kriegt es hin, das dann auch flüssiger zu machen. Es hakt nicht mehr so und dann macht es auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß, wenn man sieht, man kommt voran.
Überraschende Ergebnisse gab es bei der Deutschen Meisterschaft, die im September in Altenberg stattgefunden hatten. Mit Johannes Donhauser und Dominik Schmuck rannten und schossen sich zwei Nachwuchsathleten des DSV in den Vordergrund. Kirchner zeigte sich angesichts dieser neuen Gesichter auch angetan und konnte damit gleich auch der Kritik entgegentreten, dass es im deutschen Herrenbiathlon an Nachwuchs mangelt.
Das hat sich jetzt doch in den vergangenen 2, 2,5 Jahren doch ganz gut gemischt und dass mit der Deutschen Meisterschaft da zwei andere Namen noch zu den Bekannten weiter auch im Vorderfeld, im ganz vorderen Feld aufgetaucht sind, kann für uns nur gut sein, belebt die Konkurrenz und gibt uns mehr Handlungsmöglichkeiten. Dementsprechend haben wir die beiden ja auch mit jetzt in das Lehrgangssystem seit der Deutschen Meisterschaft aufgenommen, haben sich dort gut eingeübt in dem Lehrgang, den wir bis jetzt in Ramsau dann gemacht haben. Werden auch jetzt in Munio in Skandinavien mit dabei sein. Und ja, gut, dass es so ist.
Auch Arndt Peiffer war mit im Medientermin und er goss etwas Wasser in den Wein mit dem Nachwuchs, denn dem fehlt es in diesen Tagen wegen ausfallender IBU-Wettbewerber an Einsatzmöglichkeiten.
Man muss sich Sorgen machen um die Zukunft. Das sind sozusagen die Jüngeren, die jetzt am meisten darunter leiden. Die Nachwuchssportler, die zählen natürlich zum Amateursport, die dürfen nicht in Gruppen trainieren und das fällt vieles aus. Bei uns ist es ja relativ radikal, also der Weltcup wird versucht durchzudrücken. Wir kriegen das, glaube ich, auch ganz gut hin, mit finanziellem Aufwand natürlich. Ich weiß nicht, wie viel ein Corona-Test kostet. Ich habe mal gehört, 190 Euro kostet da den Skiverband. Und wir werden einige machen diese Saison. für das ganze Team. Also das geht richtig ins Geld. Und dann, ja, bis Weihnachten gibt es keine IBU-Cups. Also für die zweite Reihe ist jetzt auch ein Stück weit bis Weihnachten, ich will jetzt nicht sagen Perspektivlosigkeit, aber es sind natürlich nicht so die internationalen Rennen am Horizont, die einem vielleicht auch im täglichen Training irgendwie die Motivation hochhalten lassen. Also es ist schwierig. Die Nachwuchsleute, es ist noch viel schwieriger. Gerade die, die noch zur Schule gehen, die können nicht irgendwo hinfahren im November mal ein Trainingslager machen und nationale Rennen. Das ist alles ein Problem. Deswegen glaube ich, dass wir diesen Effekt eher in ein paar Jahren spüren werden, dass uns vielleicht ein bisschen der Nachwuchs wegbricht.
Ziele wollte Marc Kirchner für die nächste Saison erstmal nicht ausgeben. Man sei froh, dass die Saison überhaupt erstmal stattfindet. Deswegen sei es zu früh, über Ziele zu sprechen. Ein Ziel, das laut Arndt Peiffer komplett überschätzt wird, ist Olympia. Dieses Event ist nicht für Sportler gemacht, wie er im Gespräch unterstrich.
Letztlich sind die gleichen Nasen am Start wie zu einer WM auch. Es ist wahnsinnig aufgeladen natürlich. Es ist natürlich schon was Besonderes, aber die Erwartungshaltung, die wurde bei mir natürlich von außen so hochgehoben, dass das unmöglich zu erfüllen war. Alle machen dich wuschig, ne? Der Skiverband, alle sind aufgeregt, wie das erste Mal zur Klassenfahrt und Olympia, ach wie toll. Aber ich muss hier Rennen laufen, ne? Ich muss liefern und sonst werde ich kritisiert, ne? Für euch ist das alles Urlaub, so mit ein bisschen coole Einkleidung und ach und ich gucke mir das an und ich gucke mir Skispringen an und das, da habe ich gar keine Zeit für. Ich gehe jeden Tag ins Olympische Dorf, esse da 3 Mahlzeiten, ich schlafe, ich trainiere. Ich habe nicht viel von Olympia gesehen. Olympia, das habe ich schon mal gesagt, ist ja nicht unbedingt für Athleten konstruiert. Es ist ja nicht dafür konstruiert, also es war es vielleicht mal. Es ist ein riesen aufgeblasenes Veranstaltung, die natürlich vermarktet wird, knallhart. Und am Ende, ob du jetzt da die Chance hast, irgendwas anderes zu sehen und ob die Eröffnungsfeier vielleicht so gelegt ist, dass du daran auch teilnehmen kannst, weil du nicht am nächsten Tag ein Rennen hast, das ist doch allen egal. Darum geht es ja überhaupt nicht. Und da muss man sich als Athlet ein bisschen von lösen. Man ist ja nicht, Olympia ist ja nicht für uns gemacht, sondern für den Zuschauer. Also wir sind die Akteure. Und am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das ist für Athleten gemacht. Das ist natürlich Quatsch.
Am 27.11. startet hoffentlich die Biathlon-Saison in Kontiolahti, wie gesagt, mit dem Einzelrennen und dem Sprint. Zurück zu euch, Malte und Andreas, zu Stand jetzt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Und wir haben ein paar Tipps für euch.
Die Fußball-Europa-League ist heute wieder dran. Bayer Leverkusen hat dafür einen weiten Weg zurückzulegen. Sie spielen in Israel gegen Hapoel Beersheba. Und da ist ein Sieg, wie ich finde, Pflicht, muss man sagen. Ne? Denn in der Gruppe C sind alle 4 Teams Stand jetzt punktgleich, haben jeweils einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto.
Bayers Hoffnungen ruhen unter anderem natürlich auf Lucas Alario, auf den Bayer-Trainer Peter Boss große Stücke hält.
Der Lucas hat natürlich auch Qualität, das wissen wir, weil der hat bei mir immer auch viele Tore gemacht, auch wenn er reinkam. Und jetzt darf er vom Anfang an spielen und das macht er super.
Gegen Freiburg dreht Alario das Spiel mit seinem 2. Doppelpack in Serie und insgesamt schon 5 Treffern in der Liga und je einem im Pokal und auch in der Europa League. Guter Lauf, aber Bosch weiß auch.
Wahrscheinlich wird er das nicht jedes Spiel schaffen und das ist auch logisch, weil dann wird er 68 Tore schießen. Das wird nicht der Fall sein. Aber momentan ist er gut drauf und ist wichtig für die Mannschaft.
Auf die Rückkehr ihres Torjägers André Kramaric hofft die TSG Hoffenheim heute Abend in Liberec. Dessen Torgefahr fehlte den Breisgauern ja zuletzt in der Bundesliga, besonders ja auch schmerzlich beim 1:3 bei Union Berlin.
Ja, ob es allerdings für den Einsatz reicht, steht Stand jetzt noch nicht fest. Trainer Sebastian Hoeneß will da nichts überstürzen, obwohl es gegen Liberec darum geht, die Tabellenführung zu verteidigen.
Das Champion of Champions, der Snookerspieler, läuft weiter. Die Kollegen von Total Clearance halten euch hier natürlich auf dem Laufenden mit ihrem Podcast. Außerdem wird die 15. Etappe der Vuelta gefahren, 230 Kilometer lang, die längste Etappe der Tour auf ziemlich windigem Terrain mit 5 Steigungen der 3. Kategorie. Das bringt sicherlich den Ausreißern mal eine Chance.
Tennis wird auch noch gespielt und zwar in Paris. Alexander Zverev gewann gestern ja gegen Miomir Kecmanovic mit 6:2, 6:2 und spielt heute gegen den Franzosen Adrien Manarino.
Außerdem feiert Alfred Gislason sein Debüt als Trainer der Handballnationalmannschaft in Düsseldorf im EM-Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, 9 Monate nach seinem eigentlichen Amtsantritt und gegen eine Rumpftruppe der Gäste. Tja, eins dieser Themen wird dann sicher das Tagesgespräch Tagesgespräch bestimmen und damit auch für uns ein Thema bei Stand jetzt sein.
Ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. Bis dahin abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Bei iTunes könnt ihr uns gerne mit Sternen bewerten und auch eine Kritik schreiben und hört weiter fleißig meinen Sportpodcast.de.
Genau, denn hier gibt es Sport für die Ohren rund um die Uhr. Sicherlich auch für euch was mit dabei. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.